Geht's schon los eigentlich? Geht schon los,
Es
gell?
geht schon los.
Es
Schön,
läuft
dass
schon.
ihr da seid. Schön, dass wir da sind. Wir freuen uns.
Freuen uns.
Schauen wir mal, was wird. Es ist eine neue Folge Rock Top 10. Bedeutet wieder, wir schauen uns ein Ranking an, was von unserer Redaktion, unserer wunderbar lieben Redaktion hier im Hause erstellt wurde.
Warum
Und
sagst du das jetzt so leicht überspitzt? Das klingt ja fast nach Sarkasmus.
weil wir eventuell diese Redaktion gleich fertig machen
Ah,
werden.
ich glaube, dass wir vielleicht heute voll d'accord mit denen gehen. Also,
Meinst du?
ich weiß es nicht. Mal gucken.
Okay, auf jeden Fall schauen wir uns dieses Ranking an und sagen so ein bisschen was dazu. Es gibt ein bisschen paar Backstories, was wir so persönlich mit den Platzierungen verbinden. Und manchmal sagen wir schon auch, dass die Redaktion Mist gebaut hat. Und dann sagen wir, nein, das geht so nicht. Hier muss wieder
Ja.
jemand gefeuert werden.
Entweder wir loben oder wir meckern. Aber selber was machen, das können wir nicht.
Ja.
Wir diskutieren nur
Wir
drüber.
labern nur.
Deshalb sind wir hier im Podcast gelandet. Gut, also, dann Platz 10.
Platz Nummer 10,
Von was eigentlich? Hast du es gesagt?
Scheiße, nein, habe ich nicht. Ich habe auch nicht gesagt, ja,
Wir sind ja sowas von vercheckt heute.
wir
Also,
sind.
ich bin ein bisschen im Nachmittagstief gerade. Ich klammer mich an meinen Koffein, an meinen Kaffee und hoffe, dass der noch kickt. Und
Ja,
du hast Migräne heute.
ich habe Migräne. Wir sind heute, geht wirklich planlos,
Top
der
Form.
planlos. Aber der Kaffee-Junkie neben mir, das ist Moritz Lange. Kennt ihr vielleicht auch als der Lange, ist Radiomoderator hier bei Rock FM und schon ganz, ganz lange im
Im
Rock-Moderatoren-Game.
Rockkosmos.
Und deswegen auch tendenziell die Person, die ein bisschen mehr zu den Platzierungen weiß als ich.
Wir sehen mal, Coralie Stein auf jeden Fall auf der Überholspur im Rockkosmos. Ja, ist bei uns auch inzwischen Moderatorin, aber ist eigentlich hauptsächlich in der Redaktion tätig und in der On-Air-Planung, On-Air-Promotion, dies, das, Ananas. Jetzt gehen wir ans Eingemachte.
Jetzt gehen wir
Die
wirklich dran. Es
zehn,
geht um die 90er.
genau, die 10 größten Bands der 90er. So
Yay!
ist die Überschrift, ja.
So, wir haben es
Mensch, wenigstens
zusammenbekommen.
das haben wir schon mal hinbekommen.
Schön.
Und jetzt weiter im
Wir
Text.
gehen rein. Platz 10, Pearl Jam.
Platz 10, Pearl Jam. Echt jetzt? Fuck, bin ich ja voll nicht d'accord mit.
Wärst du eher weiter vor?
Also
Wärst du
Pearl Jam
nicht
ist eine
dann?
meiner Lieblingsbands, muss ich dazu
Hast du
sagen.
die schon live gesehen?
Ja, in Frankfurt,
Okay.
2022, glaube ich, in der Jahrhunderthalle. Ich hatte leider nicht so einen guten Spot. Ich stand so rechts außen und oben auf so einem Balkon. War der Sound jetzt nicht so bombastisch und jo, Eddie Vedder hätte ich natürlich lieber mal irgendwann in den 90ern in Aktion erlebt, weil das waren halt die wilden Jahre von den Kerlen, aber ja, das liegt halt weit zurück und es ist halt auch nicht mehr der Jüngste, aber ich meine, die Bandstruktur ist ja relativ gleichbleibend, muss man sagen, also immer noch Eddie Vedder an Gesang und Gitarre, Jeff Ament am Bass, Stone Gossard an der Gitarre, Mike McCready an der Gitarre, ja, die haben viele Gitarren, Matt Cameron am Schlagzeug. Und das ist schon sehr, sehr lange so, ja. Das ist auch toll und das macht die Band auch irgendwie aus, schon so eine Familie. Und ja, also ich unterhalte mich auch immer wieder mit anderen Pearl Jam-Fans, auch mit viel, die haben natürlich auch sehr viele weibliche Fans und ja, es ist einfach auch Musik, die mich irgendwie, die meine Seele berührt. Und sie haben schon großartige Alben gemacht. Sicherlich auch einige nicht so gute Werke, aber ja, mit Abstand immer noch das größte Werk, das Debütalbum Ten von 1991, haben wir schon oft als Meilenstein auch gespielt. Ich glaube
Meilensteine
sogar
des
dieses
Rock.
Jahr schon zweimal.
Also für die, die zuhören, die Meilensteine der Rockgeschichte vielleicht bei uns nicht kennen, das ist, du spielst quasi den Hörern ein ganzes Album in voller
Song in
Länge,
voller Länge,
Song,
genau.
Song und auch da immer mit netten Hintergrundfakten und allem drum
Ja.
und dran.
Genau, also auf 10 sind halt die größten Hits nach wie vor, wenn du dir die Top 10 der Streaming-Songs von Pearl Jam anschaust. Da ist halt Alive und Jeremy und Even Flow und Black und wie sie alle heißen.
Auf einem Album.
Ja, das
Das ist
Debütalbum
schon krass.
das ist wirklich bei Pearl Jam fast so ein bisschen ein Problem, dass das Debütalbum so erfolgreich war, so gutes Songmaterial drauf war, dass sie es danach, glaube ich, echt oftmals schwierig hatten. Aber sie ballern ja nach wie vor Alben raus wie blöde. Ich war erst beim letzten Album, Dark Matter, war ich überrascht und dachte, was, schon wieder ein Album? Das ist doch jetzt erst 2 Jahre her. Gut, ich werde immer älter und die Zeit vergeht immer schneller. Dann merkt man immer, nee, das ist auch schon wieder 3 Jahre her,
Nein.
dass sie ein Album rausgebracht haben. Ich fand ihre letzten Alben auch echt stark, muss ich sagen. Also sie kämpfen mit dem Alter, das merkt man schon, aber sie machen es wett durch Erfahrung und durch Virtuosität und Kreativität. Also
Okay. Ich muss sagen, ich bin musikalisch bei Pearl Jam nicht so drin, aber ich finde tatsächlich super sympathisch, dass die bei diesen ganzen Ticket-Dingern, es begibt sich ja, dass heutzutage Ticketpreise immer teurer werden und da auch oft so ein dynamisches Preisverfahren angewendet wird und dann treibt es das nochmal extra in die Höhe und ich glaube, Pearl Jam sind da ganz groß mit dabei, dass die sagen so, nee, machen wir nicht, lassen wir uns nicht drauf ein. Das Ding hat einen Preis und wir wollen das irgendwie ein bisschen fair ablaufen lassen und das finde ich sehr, sehr cool an denen.
Ticketmaster und so, ja, da gab es einiges an Diskussionen, das stimmt. Ja, Eddie Vedder auch sonst, muss man sagen, ist er schon ein Künstler, der irgendwie Verantwortung übernimmt, scheint mir so. Er ist nicht auf den Kopf gefallen. Und klar, Pearl Jam gehören natürlich zur ersten Riege der Grunge-Generation mit Nirvana, mit Soundgarden und Alice in Chains und wie sie alle heißen. Ja, die Entstehungsgeschichte von Pearl Jam ist, schätze ich mal, so halbwegs bekannt. Also die Jungs waren eigentlich vorher in einer anderen Band aktiv und da ist ihr Sänger verstorben und dann haben sie eben eine neue Band gründen wollen. Und Eddie Vedder, wie der da durch Zufall dran geraten ist, schon ziemlich crazy mit diesem Demo-Tape, was er innerhalb von, was weiß ich, gefühlt 48 Stunden hat er sich da die Songtexte aus der Nase gesaugt und das immer eben eingesungen und die Jungs dachten, das gibt's nicht. Also, aber er hatte halt so viel Frustration irgendwie in seinem Leben in jungen Jahren. Dank seiner ganzen Familientragödie und wie das alles mit seinem leiblichen Vater ablief und so. Man kennt die Geschichte von Alive. Huh? Ja, da kannst du dich nochmal reinlesen, wenn du Lust hast auf eine wirklich traurige und tragische Geschichte. Aber
Okay.
genau, das ist eigentlich die Geschichte hinter Alive, beziehungsweise gibt es auch so eine kleine, wie so eine kleine Geschichte, die aus drei Songs besteht, die aber in unterschiedlicher und nicht chronologisch sinnvoller Reihenfolge auf diesem Album sind.
Okay.
Also, ja, so eine, ich glaube, Family Tragedy, Mini-Opera oder sowas hat er das genannt. Fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber er hat das in verschiedenen Songs verarbeitet, diese Story, dass er eben erst nach dem Tod seines biologischen Vaters erfahren hat, hey, dieser andere Mann hier ist gar nicht dein leiblicher Vater, sondern nur dein Stiefvater. Das hat ihn ziemlich aus der Bahn geworfen und er hatte eine unglaubliche Wut in jungen Jahren in sich und das hat er auf der Bühne rausgelassen. Also man kennt die legendären Videos, wie er auf der Bühne
Ex, ne?
wirklich Abriss macht und ja. Er hat mal gesagt, Eddie Vedder, wir haben uns immer geweigert, das Spiel mitzuspielen und ich glaube, das hat uns geholfen, unsere Integrität zu bewahren. Also sie haben sich immer gegen Kommerz und Mainstream gewehrt und mit der Plattenindustrie. Da gab es sicherlich einige Reibungspunkte mit den Schlipsträgern so. Ja, sie waren schon wild auf jeden Fall.
Ja.
Aber musikalisch im Grunge schon eine herausragende Band, die nicht so dem Mainstream oder dem Nebenfluss des Grunge komplett entspricht, sondern da nochmal ihre eigene Spielart irgendwie so mit sehr vielen, wie ich finde, sehr, sehr US-amerikanischen Einflüssen ja, untergebracht hat. Teilweise erinnern sie mich auch so ein bisschen an Aerosmith und so von ihrem Gitarrenspiel.
Okay.
Da ist auch viel, viel mehr Blues drin als teilweise bei Nirvana oder so. Gut.
Coole Band. Wir gehen zu einer weiteren coolen Band. Platz 9, Radiohead.
Oh, willst du mal was dazu sagen?
Das klingt gerade, als ob du nichts Gutes zu sagen hättest, seien wir ehrlich.
Nö, für traurige Stunden eine tolle Band. Wenn man an so einem Novembertag zu Hause hockt.
Also schon, es sollte regnen, wenn man die Platte anmacht.
Ach
Es
Quatsch,
sollte,
nicht nur.
ja, also nicht nur, aber ich habe auch tatsächlich eher so ein eher traurig-nostalgisches Gefühl, was ich mit denen verbinde. Ich weiß nicht. Nicht
Voll.
unbedingt, nicht unbedingt wahnsinnig gute Laune-Musik.
Nee, also da sind wir uns einig. Also eher so Songs für Herzschmerz, Depressionen, Melancholie und düstere Lebensphasen. Ja, bekannteste Besetzung natürlich Tom York an Gesang und Gitarre auch gerne mal oder Piano. Johnny Greenwood an Gitarre und Keyboards auch. Colin Greenwood, sein Bruder am Bass. Ed O'Brien an der Gitarre und Philip Selway an den Drums. Größtes Album, schwer zu sagen, wahrscheinlich OK Computer von 1997. Man kennt auch das Albumcover. Ich habe es früher echt ganz gerne mal gehört, aber inzwischen höre ich es einfach gar nicht mehr Radio. Das ist mir einfach zu traurig. So, ich suche in Musik
Stimmt.
meistens eher so was Energetisierendes,
Ja.
irgendwas, was mir Kraft gibt und
Auf der anderen Seite für so Stunden, manchmal braucht man das ja auch, dass man sich so ein bisschen in seinem eigenen Elend ein bisschen suhlt.
Ja, stimmt schon.
Ich finde dafür gute Band.
Ja, ich glaube, also Tom York ist ja vom größten Hit Creep relativ abgenervt. Das ist ein bisschen wie
Verständlich.
bei Nirvana und Smells Like Teen Spirit ist es so, dass dieser größte Hit ihnen halt irgendwann zum Fluch wurde. Und ich meine, wie viele Cover gibt es auch von diesem Song? Und
ist eine Mücke auf dem Tisch, Entschuldigung.
Ja, hier fliegen so kleine Trauermücken rum. Das kommt von den Pflanzen. Ich habe gehört, da muss man Vogelsand oben drauf streuen, dann können diese Trauermücken ja. Naja, egal. Auf jeden Fall, okay, Computer von 97 oder The Bands von 95 natürlich. Kid A von 2000. Gespickt mit wirklich sphärischen, melancholischen Songs. Ich weiß nicht, so, es war für alle, die Pink Floyd hinterher getrauert haben und die dann so die Brücke zwischen diesem Psychedelic, zwischen diesem ausufernden britischen, sphärischen Bluesrock dann vielleicht zum Britpop gesucht haben.
Ich finde auch, die Alben haben schon immer Konzept. Also so, es macht schon immer Sinn, dass das die Sammlung Songs ist, die am Stück hier veröffentlicht wurden.
Sie haben auch wirklich wunderschöne Songs geschrieben. Hier High and Dry zum Beispiel, denke ich, ist einer der schönsten Trennungssongs, finde ich. Don't leave me high, don't leave me dry. Kann man toll auf der Gitarre spielen. Natürlich genauso wie Creep, aber der ist halt echt ziemlich tot gespielt.
Jetzt war ich ja in den 90ern noch nicht da.
Ja.
Du schon.
Ja, da war ich aber noch ein Kind.
Okay, aber trotzdem so von deinem Gefühl her wäre das so eine Band, wo du sagst, okay, die waren da schon riesig da.
Also in den 90ern, ich würde sagen, gegen Ende der 90er ging es richtig ab. Mhm. Also spätestens ab OK Computer, ab 97. Ja, das war so zeitgleich mit The Verve, ja, mit Richard Ashcroft, der da auch so auch plötzlich in aller Munde war. Da waren Radiohead dann voll angesagt. Aber ja, so richtig miterlebt habe ich es auch nicht. Aber ich habe es in den 2000ern schon gern gehört. So in diesem Zeitalter, wo man sich eben CDs noch bei Napster oder so runtergeladen hat. Illegal Alben, wo man terabyteweise oder zumindest gigabyteweise damals eher noch Musik auf Festplatten hatte. Und dann war das unterteilt in erstmal Ordner Musik. Und dann waren in dem Musikordner war dann Rock, Pop, Jazz, Oldies, Klassik und sonst was. Und der Ordner Rock war natürlich immer am größten und...
Liebe Zuhörende, Sie sind hier gerade live dabei, wie Moritz Lange ein Verbrechen zugibt.
Ja, das war damals so. Das haben wir alle gemacht.
Das haben wir alle gemacht. Ja, das ist okay.
Genau.
Gut, vielleicht gehen wir einfach mal zu Platz 8, Metallica.
Oha. Zweimal oder dreimal live erlebt. Einmal auch in der SAP-Arena, ganz, ganz nah. Da hatten sie die Bühne auch in der Mitte. Das war schon extrem krass. Also das war ein Erlebnis, muss ich ganz klar sagen. Ich meine... Also da schwebt das Testosteron nur so in der Luft, ne? Das ist wirklich, da kannst du...
Das ist auch ein bisschen eine Männerband, oder?
Also würde schon sagen.
Das Publikum war vermutlich nicht...
Ja doch, da waren auch Frauen, aber ich würde mal sagen 80%, also 70-80% Männer, okay, ist wahrscheinlich nicht übertrieben.
Okay.
Weil da gehen ja auch ganz viele Kerle natürlich mit ihren Kumpels hin und die Frau sagt, ach nö, du, lass mal. Geh doch mit mir lieber zu Olivia Rodriguez oder wie die heißt. Rodrigo.
Ja, Rodrigo.
Meine ich doch. Ja. Also Thrash-Metal-Legenden der ersten Stunde. Wir alle kennen die Gründungsgeschichte mit Lars Ulrich, diesem durchgeknallten Schweden, der gesagt hat, ich mache die größte Metal-Band der Welt. Und der dann glücklicherweise auf den sehr begnadeten James Hetfield gestoßen ist, dem man immer natürlich sein Gesang und das Songwriting oder Texten zugute schreibt, aber der ja auch ein unfassbar krasser Gitarrist ist, ein Rhythmusgitarrist mit einer kranken Präzision und Geschwindigkeit, der auch extrem penibel ist. Also man kennt die Videos, wenn Kirk Hammett oder so sich mal verspielt auf der Bühne, wenn er dann rüberschielt und du merkst so, oh fuck, mit James Hetfield willst du dich nicht anlegen, ey, wenn der sauer ist auf dich, dieser alte Löwe. Ja, wir wissen, ab 2003 Rob Trujillo am Bass, davor gab es einige Besetzungen hier, wie hieß er, Jason Newsted, ja. Und ja, was habe ich noch, habe ich irgendwen vergessen? Die größten Alben könnten wir noch nennen.
Aber gerne.
Also, da würden jetzt einige sagen, das sind nur Master of Puppets und Ride the Lightning und alles andere ist Müll. Sagen. Und vielleicht noch Kill 'Em All, das Debütalbum, das noch viel mehr so garagenmäßiger und punkiger rüberkam. Aber man muss schon sagen, also ab Ride the Lightning und Master of Puppets, da hatten sie ihren richtigen Signature-Sound gefunden. Und diese Alben, also die haben mir in jungen Jahren auch so viel Spaß gemacht, einfach die auf voller Lautstärke zu hören, im Auto, auf der Autobahn und so, mit Kumpels. Mann, was sind wir abgegangen zu diesen Platten?
Nicht so viel.
Ja.
So, ich kann, also... Schon allein, wenn Master of Puppets oder so läuft, das sind 8 Minuten. Und
ja,
die musst du erstmal durchstehen. Entschuldigung. Also,
aber der Song, der groovt halt so hart. Und Master of Puppets, muss man ja wissen, der hat auch eine wirklich kluge Thematik dahinter. Also, das ist ja ein Song über Drogen quasi. Die Droge ist der Meister der Puppen, der Konsument, der Abhängige, der Junkie ist die Puppe, die nur noch das macht, was die Substanz ihr befiehlt. Und ja, da haben sie also eigentlich, wie soll man sagen, als Metalband den Finger in die Wunde gelegt für ein Thema, was in der Rockmusik ein Riesenproblem ist, nämlich Drogenabhängigkeit. Und der Song ist ein brachiales Brett. Also ich denke, ja, Master of Puppets ist schon ein Meisterwerk, das muss man einfach anerkennen. Also,
dass es wahnsinnig gut gemacht ist, das erkenne ich auch an, aber ich kann es mir einfach nicht anhören, weil das für mich einfach soundtechnisch alles irgendwie ein bisschen zu viel ist.
Ja.
Aber das ist natürlich persönlicher Geschmack.
Ja.
Und
dir gefällt dann wahrscheinlich eher das Black Album ab 1991, obwohl das auch noch ein bisschen stramm ist zwischendurch, nur weil da Nothing Else Matters und noch so eine andere Ballade drauf ist. Ist trotzdem auch stramm auf jeden Fall. Ja, bis heute große Diskussion über alles Mögliche, wo das Drumkit von Lars Ulrich klingt wie Trash und wie auf Mülltonnen eingespielt. Hier auf Injustice for All oder ja, da gibt's immer Riesendiskussionen. Du kennst ja auch diese Memes, oder? Über Lars Ulrich. Also es gibt ja eine riesige Meme-Kultur um Lars Ulrich.
Da habe ich was verpasst online.
Lars Ulrich wird gerne als total schlechter Drummer dargestellt.
Okay.
Von vielen Schlagzeugern auch und so. Also der wird immer wieder total zerrissen. Das ist ein bisschen wie mit Nickelback. Da wird immer auf ihm rumgehauen eigentlich.
Ja, die Nickelback-Meme-Welt, die kenne ich.
Ja, also mit Lars Ulrich, ho. Okay. Da geht's auch auf jeden Fall.
Da muss ich mich aber doch mal in das Wurmloch begeben.
Ja. Naja, also ich habe Metallica viel gehört früher und ist schon, ich verstehe, dass sie eine gigantische Fanbase haben. Ich finde, die Musik kann einem auch Kraft geben irgendwie in schwierigen Phasen und mal hört man Rachmaninoff und Vivaldi und dann halt vielleicht mal Metallica. So. Warum nicht? Man sieht immer noch sau viele Menschen mit T-Shirts rumrennen und zwar aus allen Altersklassen und ich meine, die touren halt auch so. Verdammt,
das läuft
30.
Für die auch immer noch richtig gut. Ja. Also ich glaube, die haben keinerlei Probleme mit Ticketverkäufen und allem, haben ja jetzt auch nochmal irgendwie mehr Termine freigegeben und sonst was. Also
ja, bin ich jetzt eigentlich ein bisschen erstaunt, dass die auf Platz 8 gelandet sind, Metallica? Also würden wahrscheinlich, hätte ich eher unter die Top 5 geschätzt jetzt.
Ah.
Aber andererseits sind sie halt dann doch ein bisschen mehr Metal und damit mehr Sparte. Cool. Und härtere Gangart. Nicht so wie Platz 7. Ich habe noch ein Zitat von James Hetfield. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. James Hetfield hat mal gesagt, Metallica war immer mehr als nur Musik. Es ging um eine Gemeinschaft, eine Einstellung, eine Lebenseinstellung. Also sie haben ja auch schon eine krasse Connection zu ihrer Fanbase. Ich denke, das haben sie sich vielleicht auch so ein bisschen bei Kiss oder so abgeschaut. Ich glaube, sie sind sich ihrer kulturellen Strahlkraft so bewusst, also in den USA füllen die halt seit Dekaden Stadien und so und ja, ich finde es immer krass, wenn du dann siehst, wie die agieren, wenn irgendwelche 12-jährigen Metallica-Fans dann da auf den Konzerten rumdopsen und James Hetfield die halt dann mal kurz ins Rampenlicht stellt und was weiß ich. Das ist schon, es ist eine Institution. Ja.
Definitiv. Wir gehen mal weiter. Platz 7, Aerosmith.
Ja, die sehen wir nicht mehr auf den Bühnen seit kurzem.
Aber also ich muss aber sagen, ich finde das keine. Natürlich ist es schade für die Leute, die sie gerne noch live gesehen hätten und sowas. Aber ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, ich bin ein bisschen Fan davon, wenn man merkt, okay, ich kann das einfach nicht mehr, auch zu sagen, okay, dann ist Schluss.
Ja.
Weil er halt sagt, so, er kriegt diese Töne nicht mehr getroffen. So, seine Stimme schafft es einfach nicht mehr. Und dann wird er den Songs nicht mehr gerecht und dann.
Ja, also ich denke auch, da sollte man so ein bisschen der Musik dienlich handeln und das hat Steven Tyler getan. Er hat gesagt, meine Stimme macht das nicht mehr mit und ich meine, was hatte der Mann Probleme mit seiner Stimme in seiner Karriere? Immer mal wieder, weil er einfach saumäßig hohe Falsettgesänge eingebaut hatte. Man denkt da an Crazy zum Beispiel, an den Song. Man muss sagen, er war ja nicht nur Sänger, er konnte auch die Mundharmonika exzellent spielen oder kann er immer noch und auch Piano kann er spielen. Joe Perry natürlich, sein Toxic Twin von den Bad Boys from Boston, ja, die Toxic Twins, so hat man sie ja genannt, den Joe Perry und den Steven Tyler, weil die sich ja vor allem in den 70ern bis in die 80er rein gekloppt haben, die sich sicherlich auch mal, vielleicht auch wegen Frauen, aber eher wegen dem Drogenkonsum. Also die haben ja Drogenmissbrauch im heftigsten Maße betrieben, denke ich mal. Ja, also ich glaube zu wissen, dass Steven Tyler mal irgendwas gesagt hat, so er hätte quasi die kompletten Berge von den Anden oder von Chile so weggekokst allein an Kokain. Also er hat sehr viel Geld,
Scheiße.
sehr, sehr, sehr viel Geld für Kokain ausgegeben, der gute Steven Tyler. Ich weiß nicht, wie es seiner Nasenscheidewand geht. Brad Whitford, auch gerne vergessen. Sein Sohn hat auch eine tolle Band übrigens. Oder ist dabei bei Tyler Bryant and the Shakedown. Gitarrist, genau, Tom Hamilton, Bass und Joey Kramer, der Drummer, mit dem sie auch immer wieder Stress haben, der auch irgendwie letztlich mal wieder vor die Tür gesetzt wurde und was weiß ich. Mit dem verstehen sie sich offenbar nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, was da los ist. Wir müssen mal anrufen. Ja, großartige Alben auf jeden Fall gemacht. Ich glaube, für mich bleibt es in den 70ern. Für mich gehört die Band auch eher zu den besten Bands der 70er, aber verständlich, dass sie mit in der Liste der 90er drin sind, weil sie da sich nochmal komplett neu erfunden haben und halt den Megasprung in den Mainstream geschafft haben. Mit ihren extrem gut geschriebenen Balladen, für die sie sich natürlich oftmals Songwriter-Hilfe von Desmond Child und wie sie nicht alle hießen, geholt haben. Ja, Toys in the Attic von 1975, das ist ein Hammeralbum, finde ich. Und die beiden größeren Meilensteine natürlich definitiv Pump von 89 und dann Get a Grip von 93, wo all die Hits drauf sind, die wir aus dem Radio in- und auswendig kennen. Hast du einen Lieblingssong von Aerosmith? Oh, bitte sag jetzt nicht den, den ich erahne. Bitte sag's
Wird
nicht.
genau der
Oh
werden.
nein.
Ich bin eine Basic Bitch, komm damit klar.
Sag es.
Dream On.
Ah, Dream On. Ich
Du?
dachte an den Armageddon-Soundtrack. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, cause
Nee.
I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Cause
Ganz.
even when I dream of you, the sweetest thing will never do, I still miss. Okay.
Nee. Nee, es ist
Dream
tatsächlich
On ist
Dream On.
mega.
Aber tatsächlich, da muss ich jetzt mal hier kurz etwas in den Ring werfen, was, finde ich, jeder gesehen haben sollte in seinem Leben. Und zwar zu Dream On hat die Minnesota University bei einem der größten Tanzwettbewerbe der USA ein wahnsinnig, also es ist wild, was die da gedreht haben an Choreografie. Es ist technisch so schwierig, aber trotzdem so gut gemacht. Und das war damals, es war ein Riesenhype, weil die halt gedreht und gesprungen sind auf eine Art und Weise hintereinander, wie man das so vorher eben nicht gemacht haben hat. Und schaut's euch an, die haben nur den zweiten Platz damit gewonnen, möchte ich sagen. Das auch wild. Ich finde immer noch, sie hätten gewinnen sollen, aber okay. Genau, aber könnt ihr einfach mal
Ich erinnere mich daran, wie du
eingeben.
dieses Video geteilt hast. Ich
Ja.
glaube, ich habe es damals gesehen. Ist schon wieder ein bisschen länger her, 2, 3 Jahre oder
Bestimmt
was?
1, 2 Jahre her. Aber genau, gebt einfach mal ein Minnesota Dance und Dream On und dann findet ihr das und schaut es euch an und es wird euer Leben verändern. Herzlichen Glückwunsch.
Bei Dream On hat ja Steven Tyler sowas gesagt, wie da hat er zum ersten Mal versucht, mit seiner echten Stimme zu singen. Also er hat sonst halt oft seine Stimme auch verstellt und ja, also der Song ist natürlich, oh Mann, in Werbungen benutzt auch und das ist eine große Aerosmith-Hymne natürlich.
Definitiv.
Steven Tyler hat mal gesagt, wir sind immer noch hier, weil wir eine unglaubliche Chemie haben und weil wir es lieben, zusammen Musik zu machen und wir sind verdammt gut darin. Also das stimmt, langlebig sind diese Kerle, die sind nicht tot zu kriegen. Das ist wie so ein Haufen Keith Richards, aber US-Variante quasi. ja, auch
Trotzdem ganz
mit
groß.
allen Wassern gewaschen. Also wenn du Steven Tyler heute siehst, wie der auf die Bühne kommt, der sieht ja wirklich speziell aus.
Ja.
Wie der immer da seine Fetzen, die er da trägt und am Mikrofonständer, was da alles rumhängt und bampelt. Also, das ist schon der Typ, ey. Ich weiß nicht, wie der so persönlich tickt. Ich glaube, dass er vielleicht ein bisschen arrogant ist. Ich weiß
Ich
es
kenne ihn
nicht.
gar nicht
Ich kenn, ich
einen.
erinnere mich an dieses eine Video, wie er auf so einem roten Teppich gelaufen ist und da ist irgend so ein Fan zu ihm gelaufen und wollte ihn umarmen oder stand ihm irgendwie im Weg und er hat den voll weggecheckt. Ja, das fand ich sau witzig, aber auch ein bisschen fies. Naja, also über Aerosmith könnte man natürlich eine ganze Masterarbeit schreiben. Also es ist ein Riesenkapitel der US-Rockgeschichte. Die
Wunderbar.
nächste Band, auch nicht so kurz dabei.
Das stimmt. The Offspring sind auf Platz Nummer 6. Ich finde auch 90er und The Offspring ist irgendwie, das
Voll.
passt einfach sehr.
Ja, also ich habe sie einmal bei Rock am Ring live erlebt. Das ist gar nicht so lange her. War jetzt irgendwie nicht komplett begeistert. Also diese Energie wie damals haben sie halt nicht mehr, weil sie sind halt alle Ü50 oder Ü60 inzwischen. Und wenn du halt Punkrock machst, dann brauchst du einfach diese Energie, die man halt nur als 25-Jähriger meinetwegen noch hat oder vielleicht als 30-Jähriger, aber trotzdem haben sie also das qualitativ sehr hochwertig immer noch auf die Bühne gebracht vom Sound her und so. Die haben sich nicht verspielt, also die beherrschen ihre Instrumente definitiv und haben auch immer noch diese Attitüde. Dexter Holland, der Kerl, der auch, was ist er, Diplom Molekularbiologe, wenn ich mich, nee, ich weiß nicht, ob es Diplom ist, aber
Okay.
er hat Molekularbiologie studiert
Schon krass.
und noch irgendwas anderes, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er genau zwei krasse Studienfächer.
Toll.
Ja, Gesang und Gitarrist, der Frontmann, dann natürlich Gitarrist Noodles und Drummer Pete Parada und Atom Willard sind so die wichtigsten. Oder Josh Freese, da hatten sie ein paar Besetzungswechsel. Und Greg Kay am Bass. Wie dem auch sei, die größten Alben würde ich jetzt mal sagen, ganz klar Amerikaner von 1998, das Album habe ich auch auf CD gehabt und habe ich als kleiner Bub total
Das
geliebt.
hast du dir nicht geklaut damit.
Nee, das habe ich mir tatsächlich. Vielleicht habe ich es mir bei einem Kumpel geklaut. Das könnte sein. Nee, Amerikaner war ein geiles Album. Was gibt's noch Gutes? Ja,
Ich
Smash
mag
von
deren
94.
Sound. Ja, ich mag deren Sound. Ich finde
Ja.
schon, macht Laune. Ist gut.
Montag lieben, glauben, glauben. Kennst du nicht? Das ist doch dieser Kauderwelsch am Anfang von Pretty Fly for a White Guy.
So.
Montag lieben, glauben, glauben. Aber das haben sie geklaut von Def Leppard hier, von Rock of Ages. Da kommt das eigentlich vom. Am Anfang des Songs, aber das fanden sie halt witzig. Ich glaube, dass die schon einen speziellen Humor haben und ja, bestimmt macht es Spaß, mit denen auf Tour zu sein. Ich finde auch ihren Sound, wie du sagst, also Amerikaner hat so ein ganz spezielles Gefühl für mich transportiert. So als junger Bub fand ich die Offspring eine Zeit lang, war das für mich die coolste Band des Planeten. Die waren für mich, also die waren irgendwie unter Skatern beliebt, die waren, aber die waren in allen Gruppierungen, unter allen Klicken, alle haben die Offspring gefeiert irgendwie.
Geil.
Also ja, wilde Truppe.
Sehr verdient, finde ich, in dieser Liste drin.
Und echt schon lang dabei. Wann sind die an den Start gegangen? Ende 80er, glaube ich, sogar schon.
Weiß nicht. Und die touren auch tatsächlich immer noch.
Ja.
Ich glaube, Supercharged heißt die aktuelle Tour und Platte und
Genau,
überhaupt.
die letzte, ja, haben wir auch gespielt.
Ja, die fand ich auch tatsächlich gut. Also ich finde auch, die Musik, die sie rausbringen, ist immer noch
Sie
qualitativ.
haben es halt immer noch drauf, auf
Ja.
jeder Platte so ein, zwei Radiosmasher mit
Ja.
drauf zu liefern, die total melodisch sind und super catchy sind und einfach voll ins Ohr gehen. Und das haben sie zuletzt auch wieder unter Beweis gestellt. Das stimmt schon.
Total.
Ich habe keine Ahnung, wie lange es die noch geben wird, ey. Also es ist eigentlich echt krass, dass die noch am Start sind. Ja.
Wir drücken mal die Daumen, dass es noch ein bisschen länger ist.
Ja.
Ich glaube, wenn wir zur nächsten Platzierung mal vorpreschen, da mache ich mir mehr Sorgen, dass das
Ah ja.
einfach Platz Nummer 5, Oasis.
Habe ich nie live erlebt. War ich zu
Doch.
spät dran, nachdem sie sich, wann war es, 2003 oder so aufgelöst haben. Ich habe mir diesmal keine Notizen gemacht, sondern
Keine Ahnung.
ich habe
Ich
nur
bin.
mir ein paar Albennamen aufgeschrieben und ein paar Zitate. Ich dachte, jo, diese ganzen Bands,
Gut.
die kenne ich alle
Kenne
so
ich
gut,
alle.
aber jetzt ist mein Kopf gerade ziemlich leer. Bei Oasis, was soll man sagen? Sie haben jetzt wieder die große Reunion-Tour angekündigt. Hätte man echt nicht mehr für möglich gehalten, nach allem, was da an einer Shitshow abging zwischen Liam und Noel Gallagher in den letzten Dekaden, muss man ja sagen. Und das nicht nur im Internet, sondern auch, wenn man in die Boulevardpresse reingeguckt hat, immer mal wieder, haben die sich da giftigste Kommentare an den Kopf geworfen. Und man denkt sich,
Stimmt.
wie erbärmlich traurig das ist, dass Brüder so sich voneinander entfernen und so miteinander umgehen. Und
Vor
manchmal
allem
wüsste ich,
halt öffentlich. Also,
ja. Ich finde
das.
es auch ein bisschen strange, wie ihre Reunion jetzt so abgelaufen ist, weil ich
Eben.
persönlich, vielleicht habe ich auch was verpennt, aber ich habe noch kein Interview von den beiden gesehen, wo die jetzt mal so sich in den Arm liegen und sagen, hey, wir
Nee.
haben erkannt, im Prinzip, wir sind Brüder und wir begegnen uns auf Augenhöhe und wir verstehen uns wieder und dieser ganze Ego-Quatsch ist vorbei, aber
Ich glaube auch nicht, dass das nochmal passieren wird. Ich glaube, es ist jetzt reine Spekulation, die wir hier betreiben, aber ich glaube, die sehen sich so ein bisschen nach dieser Zeit zurück und bestimmt auch so ein bisschen nach dem Ruhm, den die halt zusammen hatten. Und das ist ja auch eingeschlagen wie eine Bombe, dass sie diese Reunion-Tour machen.
das
Ich kann heute
stimmt.
nicht sprechen, es tut mir wirklich leid. Aber ich glaube nicht, dass da sehr viel warme Gefühle trotzdem noch da sind. Das sind auch trotzdem, sind die immer noch so krawallig. Ich freue mich auch jedes Mal so ein bisschen, wenn ich sehe, dass ich Oasis anmoderieren darf, weil ich weiß, immer ist irgendwas passiert, was man gerade verbraten kann.
Oder du erzählst irgendeine Geschichte genau aus dem
Ja.
Nähkästchen, wo sie sich mal wieder irgendwo von einem Münchner Hotel geprügelt
Ja.
haben mit der Polizei oder mit der Security.
Das ist ganz, ganz wild, was bei denen abgeht,
Ja gut.
aber schön.
Die haben halt auch immer nur gesoffen. Also, Und glaube ich auch andere Drogen konsumiert.
Das macht es dann auch nicht besser. Also wenn
Nee.
hier schon Spannungen irgendwie da sind und dann kommen noch irgendwie da Konsum und Substanzen und was
Ja.
weiß ich nicht, was ins Spiel ist, das wird
Jo.
nichts.
Also ich muss zugeben, als sie sich getrennt hatten, ich habe denen jetzt nicht so krass nachgetrauert. Ich finde, dass die Hochphase von denen halt einfach abgeschlossen ist. Das waren halt einfach die 90er und das war ein ganz spezielles Gefühl, was Oasis da transportiert haben. Das kann ihnen auch keiner mehr nehmen und deshalb laufen ihre großen Hymnen Wonderwall und Don't Look Back in Anger nach wie vor.
Ja,
Aber ja,
okay.
komm, es laufen noch ein paar andere. Es läuft auch Whatever und wie sie alle heißen, Supersonic oder Champagne Supernova. Es gibt schon sau viele Feel-Good-Songs. Das sind einfach Feel-Good-Songs irgendwie, die man auch braucht. Also du kannst halt im Radio nicht den ganzen Tag Thrash-Metal spielen. Dann, ja, dann hast du halt nur noch Freaks und Geeks, die dir zuhören irgendwann. Aber man will ja irgendwie versuchen, alle immer glücklich zu machen. Und ja, Oasis, die haben einfach tolle Songs geschrieben. Auch wenn sie ja immer nur unzufrieden waren im Nachhinein, immer gesagt haben, ah, diesen Song hätte ich noch viel besser schreiben können, ach, hätte ich doch noch mein ganzes Songwriting-Talent. So, ja, Definitely Maybe von 94, einer ihrer größten Meilensteine, genau wie ein Jahr später dann What's the Story, Morning Glory von 95 oder Be Here Now von 97. Man muss auch sagen, Solo, was sie an Musik abgeliefert haben, beachtlich. Da streiten sich ja bis heute die Geister, hey, Liam Gallagher oder Noel Gallagher mit seinen High Flying Birds, wer hat geilere Musik gemacht? Wow, ganz schwierige Frage. Ich finde wirklich,
Die man auch, glaube ich, nicht aufwerfen sollte, weil das macht ja diese ganze Spannung noch viel schlimmer, die da eh
ja,
schon da ist.
das
Also,
stimmt.
weiß nicht. Also klar, der Gedanke liegt nahe, das sind Brüder, dass man da irgendwie ein bisschen Vergleiche zieht und sonst was. Aber ich glaube auch, dass das so einer Beziehung nicht gut tut, wenn man öffentlich die ganze Zeit verglichen wird.
Ja.
Ja.
True. Naja, aber also geniale Songwriter muss man ihnen lassen, wenn auch echt so die Spitze der britischen Rock-Arroganz, würde ich sagen. Also ja, es gibt Interviews, da denkst du dir so, wow, also
Danke,
mit
dass du
einem,
mir sagst, wie toll du bist.
ja, so ungefähr, ist echt so. Also bei beiden, Noel Gallagher, Liam Gallagher wahrscheinlich noch mehr. Ein ganz schönes Großmaul
Ein
teilweise.
Tickchen mehr drüber, aber so wahnsinnig viel nehmen die sich
Nee,
nicht.
das stimmt.
Ja.
Noel Gallagher hat mal gesagt, wir waren die beste Band der Welt und die Leute da draußen wussten es nur noch nicht. Ja, das zeigt eigentlich ganz gut diese Arroganz oder diesen unerschütterlichen Glauben an sich selbst, der Gebrüder Gallagher und an ihre Musik. Aber jo, wenn eine Akustikgitarre in der Nähe ist, dann kommt auf jeden Fall zu irgendeiner Stunde irgendeine betrunkene Lady oder irgendein Mann auf die Idee, Wonderwall! Ja.
Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Oasis, tolle Musik, streitbare Menschen. Und Platz Nummer 4 hat drei Buchstaben. War das jetzt nicht toll? REM.
Ich dachte schon, OAR. Die gibt es nämlich auch. Aber nee, REM, Rapid Eye Movement, genau, der Songtitel kommt ja, ist ja eigentlich Unkreativität geschuldet, dass sie einfach ins Wörterbuch mit dem Finger blind getippt haben und dann gesagt, was? Rapid Eye Movement? Oh, REM, das klingt doch mystisch und cool und geheimnisvoll. Und er passt ja irgendwie. Ja, der Kopf der Band, Michael Stipe, kann man mögen, kann man auch nicht mögen. In Interviews und so, ja, so ein wirklich sehr verkopfter Intellektueller, glaube ich. Wahrscheinlich auch ein schwieriger Charakter, sicherlich in jüngeren Jahren. Und Peter Buck natürlich an der Gitarre, Bill Berry an den Drums, Mike Mills an Bass, Keyboards und Backgroundgesang. Puh, im Radio nicht wegzudenken. Ja, gerade erst kürzlich habe ich gemerkt, dass es eine Band gibt, die ganz, ganz ähnlich klingt, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ich glaube, es waren vielleicht sogar die Band Live. Die haben einen Song,
Hier.
ja, der klingt total ähnlich, auch der Gesang. Ich weiß nicht, wie der Sänger von Live heißt, aber das erinnert total an R.E.M. Naja, ja, großartige Meilensteine, die wir auch immer mal wieder spielen. Automatic for the People von 92 oder gehen wir weiter zurück. 91 Out of Time oder 87 Document. Alle schon mal im Radio, Song für Song in voller Länge gespielt.
Das ist schon krass, dass es so viele sind, die quasi diese Rezeption erhalten und wo man sagt, okay,
Hast
boah,
du
das ist ein richtiger Meilenstein.
ein Favorite-Track von denen?
Tatsächlich nicht so sehr. Ich muss auch sagen, für mich sind REM halt sehr mit diesen ganz großen Nummern verbunden, die man halt von ihnen kennt, die auch super viel Airplay bekommen. Und
Man on the Moon, Losing
Lose
My
My
Religion,
Religion.
Shiny Happy People.
Ja, und ich gar keins davon mehr so gut hören, ja, um ehrlich zu sein.
Also, das kann ich verstehen irgendwie. Die laufen halt auch seit den frühen 90ern im Radio hoch und runter. Und
was dafür spricht, dass sie sehr, sehr viel richtig gemacht haben.
Aber ey, ehrlich, guck mal, alle Bands, die wir hier gerade nennen, laufen im Radio hoch,
stimmt,
und runter. Naja, nee, also Pearl Jam nicht. Da läuft maximal Alive, ja, oder Jeremy.
Pearl Jam ist, glaube ich, ein bisschen zu viel.
Ja. Radiohead eigentlich auch nicht. Radiohead, da läuft maximal
außer
Creep.
Halt Creep, ja, ja. Gut, stimmt, aber sau erfolgreiche Bands in dem Jahrzehnt.
Ja.
Heftig.
Ich weiß nicht, so ich denke immer, bei R.E.M. denke ich auch an Night Swimming. Das ist schon ein großartiger Song. Es ist ja laut Chris Martin von Coldplay der beste Song, der je geschrieben wurde.
Ich habe gerade keine Melodie im Kopf.
Kannst Night du Swimming deserves a quiet night. Da, da, da. Das ist also wirklich ein schöner Song, wenn man so in so einen Freitagabend mit Freunden am alten Holzküchentisch und gutem Rotwein, der genügend Luft hatte zum Dekantieren, in die Nacht reinschlittert und noch nicht weiß, wann oder wie man und mit wem man im Bett landet. Toller Song. Michael Stipe hat mal gesagt, ich denke, es ist wichtig, dass Kunst eine gewisse Ambivalenz hat, dass sie Fragen aufwirft, anstatt Antworten zu geben. Also seine Texte oftmals sehr nachdenklich, oftmals kryptisch, und er ist ja auch ein sonderbarer Kerl. Hier angeblich hat er immer, so wie du, Migräne heute hast, hat er auch mal Migräne bekommen, wenn was in der Luft lag? Erdbeben? Ich glaube Erdbeben.
Was?
Er hat Migräne bekommen, wenn Erdbeben kamen.
Der war so
wie so Vögel.
Sensor?
Ja, so feinfühlig oder.
Das ist wild.
Ich weiß nicht, wie nennt man das?
Aber ist das ein Ding gewesen? Also ist dokumentiert, dass er gesagt hat, ich habe...
Also er hat das gesagt. Er hat, das weiß ich nicht. Also wissenschaftlich belegt mit einem Seismographen ist das, glaube ich, nicht. Nee.
Weil manchmal schreibt man sich so Dinge ja auch im Nachhinein zu. Ja, weißt du? Oder so,
ja,
die Kopfschmerzen hatte ich, weil das Wetter jetzt umgeschwungen ist. Und,
ja,
so. Und eigentlich hast du halt zu wenig getrunken. Sorry, boah. Also.
Ja, vielleicht. Ja.
Nicht.
R.E.M., also immer noch eine ziemlich große Fanbase, auch wenn die Band seit Jahren nicht mehr tourt und nicht mehr existiert. Ja, ist irgendwie aus den 90ern nicht wegzudenken. Platz 4, finde ich jetzt, kann man drüber streiten, hätte ich, glaube ich, eher weiter hinten gesehen und dafür Metallica weiter nach vorne gedrückt. Mhm. Oder ja, vielleicht auch, nee, Aerosmith ist okay da, wo es ist, weil die einfach die 70er und die 80er meiner Meinung nach, ja, vor allem die 70er gerockt haben.
Aber
und
auch die Offspring hätte man eigentlich ein,
jo,
Stückchen noch.
Ah, die Offspring, ja.
Ah. Gut, wir kommen aber tatsächlich schon zu unseren Top 3. Jetzt ist es ganz spannend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die auch schon live gesehen hast, wenn ich mich recht erinnere. Die Red Hot Chili Peppers.
Nur zweimal, ja. Einmal.
Zweimal.
Ja, nur zweimal. Die hätte ich echt gerne häufiger erlebt.
War also, so gut.
Es war echt gut, ja. Ich habe sie das erste Mal bei Rock am Ring erlebt. Ich weiß nicht mehr, wann das war. 2016, 17. Leider dann ohne John Frusciante an der Gitarre. Da war Josh Klinghoffer, eigentlich ein guter Kumpel von ihm, gerade am Sechsseiter. Aber es war nicht dasselbe. Egal, also ich weiß nicht, die Chili Peppers feiert man auch, weil das solche krassen Typen sind einfach. Mhm. Flea ist halt echt ein super sympathischer Dude. Okay. Ich meine, der ist ein Tierfreund, ein Veganer und der züchtet Bienen und der läuft irgendwie Marathons mit, um gegen Kinderkrebs zu kämpfen und was weiß ich.
Cool.
Der sagt in Interviews, hat er schon 2015, 16 oder so, hat er schon über Trump ordentlich vom Leder gezogen und so. Der ist politisch engagiert, der interessiert sich für Feminismus, für Gleichberechtigung und für die Umwelt, für Tiere und alles. Ist einfach ein super Dude, Anthony Kiedis. Ein streitbarer Mensch auf jeden Fall, gerade was seine Frauengeschichten mit oftmals sehr viel jüngeren Frauen angeht. Moralisch finde ich schon sehr verwerflich, aber hey, who am I to judge? Ne? Außerdem natürlich Chad Smith, ein echtes Tier an den Drums, der aussieht wie Will Ferrell hier. Ne? Gibt's da so geile Videos mit den beiden, weil die einfach so aussehen. Nee, noch nie gesehen? Ein Doppelgänger quasi, also die sehen genau gleich aus teilweise. Schon eine großartige Band. Ich bin schon lange, lange Zeit Fan von den Chili Peppers und habe eigentlich alle Alben hoch und runter gehört. Ich habe als kleiner Bub oder als Jugendlicher natürlich mit Californication von 99 zu ihnen gefunden, wie wahrscheinlich 99% aller anderen auch. Und danach den Katalog rückwärts weiterentdeckt, bis zu Blood Sugar Sex Magic und so weiter. Ich liebe ihr Cover hier von Higher Ground, von Stevie Wonder, glaube ich, im Original. Ne? Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht rede ich gerade im Müll.
Ich glaube auch, aber ich möchte jetzt hier nicht...
Ja.
Schaut lieber nochmal nach, was wir sagen.
Ja, ich liebe auch ihr Album, ihr Doppelalbum Stadium Arcadium auf jeden Fall. Da sind mega nice Songs drauf. Also ja, eigentlich vor allem die Werke mit John Frusciante natürlich, der eine Magie auf die Gitarre gebracht hat, wie man es selten zuvor erlebt hat. Es gibt für mich keinen vergleichbaren Gitarristen wie John Frusciante. Ich meine, der Mann hatte seine Abgründe und so. Man erinnert sich an dieses Video, wie er da im Heroinrausch ein Interview gegeben hat und auf dem Sofa sitzt. Das war schon dramatisch mit dem Kerl. Also der hat einiges mitgemacht. Und sowieso, ich meine, ich habe die Autobiografie von Anthony Kiedis gelesen. Da denkst du auch als, sag mal, eieiei, also ja, immer wieder rückfällig geworden mit
Ich
Drogen.
finde es so schade, dass sich das ja auch jetzt durch mehrere von den Platzierungen, die wir schon hatten, durchzieht.
Das ist so.
Drogen einfach
Die,
so ein
das,
Riesending
ich glaube, das ist
waren
das
und leider auch
Problem.
teilweise immer noch sind.
Ja, das Problem ist bei jungen Künstlern, da ist die Gefahr groß, dass sie versucht sind, zu Drogen zu greifen, weil sie vielleicht in der Anfangsphase denken, ey, das steigert meine Kreativität. Weil es vielleicht sogar am Anfang funktioniert. Weil wenn du das erste Mal kiffst oder so und genießt diesen Rausch und du gehst in den Proberaum und plötzlich jammt die Band ganz anders und dann kiffen alle und plötzlich denkst du, wow, wir können ja auch ganz anders Musik machen. Und am Anfang mag das super funktionieren, aber sobald du dann halt erstmal hooked bist, sobald du abhängig bist von der Droge, dann wird die Droge zum Problem und dann greift sie deine Kreativität auch an und dann sinkt deine Kreativität. Also auf jeden Fall sind Drogen eine Riesengefahr für die Kunst, denke ich. Die haben sicherlich viel, viel Kunst beflügelt, aber wer weiß, ob nicht letztlich sogar mehr ohne
Ja, und ich
Drogen.
glaube auch so, normalerweise besteht man ja auch länger ohne Drogen. Also so generell am Leben bleiben ist ja auch eine nette Sache.
Ist eine schöne Sache, ja.
Und da einfach so ein bisschen auf sich Acht zu geben und zu sagen, okay, dann habe ich jetzt halt nicht diesen Rausch, aber ne,
War für eine klare Birne.
dafür eine klare Birne und ein längeres Leben und ich kann das, was ich gerne mache, auch noch länger tun
Ja,
einfach.
also die meisten Rockstars kommen ja irgendwann auf den Trichter. Da würde ich mir teilweise von vielen Rockstars wünschen, dass sie ein bisschen mehr noch so aktiv in die Drogenprävention gehen würden. Erlebt man relativ selten. Und ich glaube zum Beispiel wirklich, wenn ein Anthony Kiedis zum Beispiel sagen würde, so Leute, ich gehe jetzt seit, ich, keine Ahnung, ich bin seit so und so vielen Jahren clean und gehe jetzt zu Schulen und gehe da vor tausenden von Kids und halte denen mal einen Vortrag darüber. So,
Es hätte eine ganz andere Wirkung, ja.
genau. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Naja, also Chili Peppers, gigantische Diskografie, Blood Sugar Sex Magik, haben wir gesagt, von 91, Californication, der brachiale Durchbruchshammer, mit dem der internationale Erfolg ja völlig unaufhaltbar war von 99 und 2002, By the Way, und es ging eigentlich gerade so weiter. Für mich haben sie keine schlechten Alben gemacht. Gut, hier One Hot Minute, wie hieß der Gitarrist nochmal, fällt mir jetzt nicht ein. Von Jane's Addiction. Mensch, jetzt habe ich wieder Namensgedächtnisprobleme.
Okay,
Naja,
dieser
mit dem, das
Gitarrist.
ist auf jeden Fall der Sarcastic Mr. Know-It-All, der ja auch im einen oder anderen Text abgewatscht wird von Anthony Kiedis. Ich weiß nicht, die letzten Alben fand ich eigentlich auch ganz nice, bis auf dieses Return of the Dream Canteen. Ich habe es wirklich versucht, aber da bin ich nicht Red Hot Chili Peppers Hardcore-Fan genug. Das war mir einfach zu abgefreaktes Gedudel. So,
Okay.
das war ja ein Jam-Album. Das ist kein richtiges Studioalbum. Aber so eine Jam-Platte, aber alles davor, also Love Unlimited und so, das fand ich alles, oder Unlimited Love, fand ich alles sehr, sehr nice. Flea hat man gesagt, wir sind eine Band, die sich immer weiterentwickelt hat, aber der Kern ist immer derselbe geblieben. Die Liebe zur Musik und die Energie, die entsteht, wenn wir zusammen spielen. Es stimmt, musikalisch haben sie eine krasse Vielseitigkeit an den Tag gelegt. Und gerade in jungen Jahren muss das in Kalifornien, auch Ende der 80er schon, oder ich glaube, sie sind ja schon ab 84 an den Start gegangen. Das vergisst man immer gerne, wie scheiße lange die schon dabei sind. Da muss es richtig abgegangen sein bei Konzerten. Ja, ich meine, die haben halt auch wie keine andere Band, oder es gab schon andere Bands vor ihnen, die Funk und Rock gemischt haben, aber sie haben es auf eine ganz spezielle, so energetische Weise gemacht,
Und
dass
auch ein
das,
bisschen besser einfach.
ja, es war Funkrock erster Güteklasse. Ja.
Ja.
Obwohl ich persönlich bin so ein Chili Peppers Fan, der eher so die Rockseite von ihnen feiert, ohne diese Funk-Sachen so krass zu lieben. Also ich mag auch einige Songs, wo Flea dann den Bass so slappt und so, aber ich mag eher die Geschichten, wo John Frusciante eher so federführend war. Und der war, glaube ich, jetzt nicht so der der krasse Funker, ja.
Okay.
Oder ja, Funkrocker. Cool.
Aber schön. Also ich glaube auch, dass die in der Top 3 schon Sinn machen, weil auch was die an Output in den 90ern hatten und an Erfolgen und auch diese Videos von denen live in den 90ern, das ist ja schon wild,
also,
was da abging.
Ich habe jetzt vergessen zu erwähnen, zweites Konzert war dann mit John Frusciante, nachdem er wieder zurückgekehrt ist, auf dem Mannheimer Maimarktgelände. Auch schon wieder ein paar Jährchen her. Wann war das? 2021? 22?
Es müsste 23
gewesen sein. Ich glaube, du hast recht.
Weil ich
23.
habe miterlebt und 23 bin ich.
Ja, es war 2023, ziemlich sicher, ja. Es war ein Hammerkonzert. Es war wirklich krass. Also ich habe auch ein paar Leute danach interviewt und ich liebe dieses Gefühl als Radiofuzzi, wenn du von einem Konzert kommst und du merkst, die ganze Menge ist komplett energetisiert. Die gehen komplett inspiriert mit so vielen neuen Eindrücken und einer ganz anderen Schwingung rennen die dann alle von dem Konzert nach Hause und alle reden darüber, wie krass es war und so alle schnattern und plappern. Schön. Und dann rennst du da mit dem Mikrofon rum wie so ein wildes Huhn zwischendurch und versuchst die Leute noch irgendwie was einzufangen, um eben am nächsten Morgen in der Morningshow vielleicht ein paar Gefühle mit da reinzubringen. Und bei den Red Hot Chili Peppers, es war krass. Also da haben mir so viele junge Mädels gesagt, so, also ich habe mich komplett verloren in der Musik. Ich war einfach weg. Es war so geil. Und so. Und da merkst du so, ja, Musik ist halt die beste Droge. So, man muss sich halt nicht die Birne voll saufen. So, Musik kann Unfassbares bewirken. Ich glaube, Tom Petty oder so hat mal gesagt, Musik ist die einzig wahre Magie, Form von Magie, die ich wirklich real gespürt habe und die einfach deine Emotionen und dein alles, wie du dich fühlst, wie du empfindest, wie du wahrnimmst, innerhalb von Augenblicken verändern kann.
Ist auch wirklich so. Deswegen liebe ich Live-Konzerte auch so sehr. Also dieses Gefühl, da zu sein und du erlebst mit einer Menge an Menschen zusammen, die alle in diesem Moment nur da sein wollen.
Dieser Moment, wenn man dann so loslässt und man so einfach sich von der Musik tragen lässt.
So, so schön ist das.
Ja, das ist wirklich schön.
Was ich auch schön finde, ist Platz 2, weil Platz 2 war schon in einem anderen unserer Rankings und da haben wir uns ein bisschen dolle über die Platzierung aufgeregt.
Sind wir aber gespannt wie ein Fleetwood.
Da war er nämlich auf Platz 9 und das fanden wir nicht gut, das weil wir Platz 9 viel zu niedrig fanden. Nein. Aber diesmal auf Platz 2 Green Day.
Don't wanna be an American idiot. Oh Mann, ey, was haben die Jungs an krassen Ohrwürmern rausgeballert?
So viel.
Ja, da habe ich es auch schon gesagt in dem anderen Podcast. Ich weiß nicht mehr, was war es für ein Thema, die größten?
Der 2000er.
Ah ja.
Rock Acts der 2000er.
Ja, also sie gehören auf jeden Fall auch zu den 90ern, aber ab den 2000ern ging es nochmal richtig ab irgendwie.
Ja.
Also ich denke, Dookie ist auch in Europa ja schon voll eingeschlagen und nee, stimmt nicht. Auch Ende der 90er liefen die schon bei uns auf Viva und MTV auch hoch und runter. Fuck, war das geil damals, Green Day. Was haben wir die gefeiert, echt, ey. Ich denke gerne an dieses Video von Minority. Das habe ich geliebt, diesen Song. I wanna be the minority. Da, 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 da. Oh Mann, also man kann die Songs so gut mitsingen.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben mit so ein paar Akkorden. Das sind schon, das ist halt wieder eine hohe, wirklich hohe Kunst, sowas Minimalistisches zu schaffen. Und Punkrock ist halt auch runterbrechen von Rockmusik auf Bass, Drums, Gitarre und Gesang und bloß nicht zu viel von irgendwas. Und trotzdem kann man es halt schaffen, da so viel zu machen mit eigentlich so wenigen Werkzeugen.
Und das haben sie, finde ich, absolut meisterhaft gemacht. Und deswegen, wie gesagt, ich mag Green Day auch total. Ich freue mich wahnsinnig, dieses Jahr das erste Mal live zu erleben. Und bin auch
Was? Wo?
Ich werde die auf dem Southside.
Ach, guck an.
Da sind die Headliner. Und toll, 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 sehe ich die da.
Ich habe sie, glaube ich, nur einmal bei Rock am Ring gesehen. Vielleicht auch mal auf dem Southside, bin ich mir nicht mehr sicher. Rock am Ring war jedenfalls Hammer. Hammer, Hammer geil. Wir hatten uns vorher so aufs Konzert gefreut und wir wurden nicht enttäuscht. Es war wirklich Green Day. Die machen eine Stimmung und du hast halt auch, das ist ähnlich wie auf einem Hosenkonzert oder einem Ärztekonzert, du hast dann einfach eine Meute und das auch in Deutschland mit einer englischsprachigen Band und das ist nicht selbstverständlich. Deshalb hast du das sonst oft gefühlt in Deutschland nur bei deutschen Bands oder extrem erfolgreichen Bands, die halt total catchy, eingängige Songs schreiben und Green Day, da singen alle mit. Ja. Da singen halt alle mit, tausende aus einer Kehle dann. When I come around.
Es sind so viele. Ja, erst ganz toll. Ich habe auch, eine Freundin von mir war letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder so, hat sie die live in Berlin gesehen und hat mir dann immer Videos rübergeschickt. Ich war so neidisch.
Oh ja.
Ich war so, ich will auch. Und dieses Jahr darf ich auch. Da freue ich mich sehr. Und es versöhnt mich auch wirklich ein bisschen, dass die jetzt hier auf Platz 2 sind. Weil, wie gesagt, im letzten unserer Rock Top 10 Rankings waren sie auf Platz 9. Das war schlimm
Ja.
und eine leichte Katastrophe. Aber
Ja,
danke.
Billy Joe Armstrong, Gesang und Gitarre, Mike Dirnt am Bass und natürlich auch häufiger mal Gesang und Trey Cool an Schlagzeug und Percussion. Große Meilensteine rausgebracht, Dookie haben wir erwähnt von 94 und American Idiot von 2004, die große Punkrock-Oper, wo sie auch gesagt haben, wir machen mal das, was The Who gemacht haben. Ja, sehr viel persönlicher Kram von Billy Joe Armstrong drauf. Also ich meine, der hat halt auch einiges erlebt mit seinem Vater und so. Ich glaube, er war 12 oder war er 10, als sein Vater verstorben ist. Man kennt die Geschichte zu Wake Me Up When September Ends, wie er dann da in sein Zimmer gegangen ist. Ja, Nimrod von 97 könnte man noch erwähnen. Ich habe noch ein schönes Zitat von Billy Joe Armstrong. Er hat mal gesagt, Punkrock, für uns war das immer eine Möglichkeit, unsere Stimme zu finden und die Dinge in Frage zu stellen, die uns nicht richtig erschienen. Also sehr rebellische Wurzeln auf jeden Fall und die gesamte Gesellschaftskritik der Band. Ja, die haben auf jeden Fall immer politisch Stellung bezogen.
Finde ich cool.
Ja,
Ja.
das denke ich auch. Also nicht nur gegen George W. Bush, sondern eben auch Donald Trump gerät gerne mal ins Kreuzfeuer von Green Day, gerechtfertigterweise. Und dann kommen wir, glaube ich, zu Platz 1, wa?
Ja, wir kommen zu Platz 1, Nirvana.
Mhm.
Also, dass die riesig sind, einfach als Band und ein wahnsinniges Vermächtnis irgendwie hinterlassen haben, ich glaube, das ist mehr als klar.
Ja.
Und deswegen, ich finde, Platz 1 kann man da schon, kann man da mal raushauen.
Ich denke auch, also Nirvana hat bis heute eine gigantische Fanbase und das, obwohl sie drei Alben rausgebracht haben irgendwie. Also
So wenig eigentlich, also.
ja, ich weiß gerade nicht, waren es drei oder vier. Ich muss gerade kurz nochmal in mich gehen. Das
Auch hier finde
Debütalbum,
ich nicht so viel dafür,
Nevermind in
wie
Utero.
groß immer noch die,
Ja.
ja.
Gut, also dann natürlich MTV Unplugged jetzt nicht dazu gezählt. Ja, ist eine krasse Band, die es irgendwie geschafft hat, Grunge, dieses gefährlich düstere Genre, mit einer unglaublichen Poppigkeit und Lässigkeit zu verbinden. Kurt Cobain natürlich an Gesang und Gitarre, Chris Novoselic am Bass und Dave Grohl am Schlagzeug. Vor ihm war ein anderer Kerl dran, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe. Ja, ein Power-Trio ohnegleichen. Nevermind von 91 war, schätze ich mal, die Platte, mit der die meisten in Deutschland in Berührung gekommen sind mit der Truppe. War bei mir auch so, ich glaube mit 17 oder so habe ich die hoch und runter gehört oder mit 15. Immer, du hattest ja oftmals CDs im Rucksack, so kannst du dir das vorstellen, und hattest deinen Discman eben, du hattest dann wirklich so ein CD-Mäppchen im Rucksack
Wie
und
cool.
hattest halt so deine 15, 20 Lieblings-CDs
Wir hatten
dabei.
das auf Autofahrten manchmal. Da
Ja,
hatten wir
das
nämlich
kenne ich
auch
auch.
so ein Discman und dann gab es so Heftchen und dann konnten wir da so drin blättern und dann durften wir uns was aussuchen. Und das war ein Album, was du des Öfteren dabei hattest.
Ja.
Okay.
Ja, immer. Also das habe ich. Ich kann die Songs von Nevermind alle in- und auswendig. Auf jeden Fall. Natürlich hat man die als Jugendlicher noch nicht so verstanden oder worum es da ging. Also so die Abgründe eines Kurt Cobain hat man dann erst so als Erwachsener erkundet.
Was auch gut so ist.
Ja, also nicht alle Abgründe von Kurt Cobain. Ja, ich habe einige Bücher über ihn zu Hause stehen auch. Es wurde ja so viel über ihn geschrieben. Also es ist ja ähnlich wie Jimi Hendrix eben auch einer dieser tragischen Persönlichkeiten der Rockmusik. Ja, wurde, glaube ich, schon sehr viel drüber gesprochen und jeder kennt die Geschichte. Ich folge seiner Tochter Frances Bean Cobain auf Instagram und finde es sehr toll, was die manchmal so von sich gibt. Also die hat sich, denke ich, sehr krass entwickelt. So, gerade,
Cool.
ich weiß nicht, vielleicht auch wegen dieser tragischen Geschichte mit ihrem Vater. Auf jeden Fall hat sie sich da rausgekämpft und ja, MTV Unplugged in New York, genauso ein großer Meilenstein, den wir auch immer mal wieder in voller Länge spielen, hat ihnen erstaunlich gut gestanden, dieses Akustik-Set. Also musikalisch fand ich das so einzigartig und diese Schwingung und Stimmung, natürlich auch dieser teils wirklich depressiven Songs von Cobain, aber ja, die war halt einzigartig. Klar, die Hardcore-Fans lieben auch In Utero von 93, was schon nochmal eine strammere Gangart dann war. Ich glaube, da wollte Kurt Cobain ganz klar beweisen nach der Nevermind,
Ja.
dass genau, dass er Mainstream überhaupt scheiße findet. Also bei ihm war es ja so.
Das war ein Riesenthema bei dem, ne? Dass er so anti-Mainstream und ich will hier aber gar nicht reinpassen war.
Ja, also es war für ihn, glaube ich, ein Riesenproblem, dass Smells Like Teen Spirit dann so zum absoluten Radio-Smasher wurde. Man erinnert sich an diese eine Sendung hier, Top of the Pops, glaube ich, in Großbritannien, wo die gesagt haben, ja, ihr performt Smells Like Teen Spirit, aber ihr macht Playback. Und die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann haben gesagt, doch, sonst tretet ihr nicht auf. Ja gut, dann machen wir es. Und dann hat er ja nur Scheiße gebaut den ganzen Auftritt lang. Also da hat er komplett rebelliert. Ja, ein Rebell ohne Gleichen, wer sich mit seiner Kindheit und so beschäftigt, der sieht, dass der halt schon früh auf die schiefe Bahn geraten ist. Kurt Cobain hat mal gesagt, ich wollte nie der Sprecher einer Generation sein. Ich wollte einfach nur Musik machen und gehört werden. Also ich glaube, bei keinem anderen Künstler war diese Zerrissenheit zwischen ich will mir selbst Ausdruck verleihen und ich will aber eigentlich gar nicht bekannt sein, berühmt sein, größer als bei ihm. Also auch in seinen Interviews merkst du ja, so ein ganz normaler Dude, halt schon ziemlich abgefuckt, auch durch seine Drogenexperimente, aber sonst voll authentisch und eigentlich auch so ein ganz, ganz liebevoller Kerl mit einem guten Herzen, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, der hat ja auch recht früh sich für Toleranz gegenüber Homosexuellen und so eingesetzt in einer Zeit, wo das echt nicht so angesagt war, wo du da eher von allen Seiten auf die Fresse bekommen hast. Da hat der so Zitate rausgehauen, so wie, ey, ich bin zwar nicht, aber ich wäre gern schwul, nur um diejenigen zu ärgern, die damit ein Problem haben und so. Mhm. Also das hat er einfach nicht verstanden, diese Intoleranz in der Gesellschaft. Und er hat auch der Gesellschaft sau oft auf eine brachiale, wirklich krasse Art und Weise in den Spiegel vorgehalten. Das muss man ihm auch hoch anrechnen, ganz klar. Also.
Ja, definitiv. Ich glaube auch wirklich, manchmal denke ich mir so, also das Logo ist ja wahnsinnig ikonisch immer noch. Auch zum Beispiel dieses Albumcover von Nevermind eben so, dass es immer noch auf so viele Sachen gedruckt wird und so sehr zu so einem Popkultur-Ding geworden ist. Ja. Da denke ich auch manchmal, boah, ich glaube, das fand der irgendwie auch ganz schlimm immer noch, ja.
Ja, also Kurt Cobain, ich meine, war auch krass, Dave Grohl und Chris Novoselic haben vor ein paar Jahren auch ein Interview gegeben, wo sie dann nochmal richtig abgetaucht sind in dieses längst vergangene Kapitel. Und wo du merkst, die beiden waren auch eigentlich super jung und naiv und wussten gar nicht, was Kurt Cobain da immer so schreibt. Also ja, Cobain war einfach ein, wie soll ich sagen, eine Lost Soul, ein düsterer Geselle, der halt in jungen Jahren schon wegen seinem ADHS irgendwie sau viel Ritalin oder was, Lithium sogar, der Song ist, glaube ich, Lithium wurde ihm, glaube ich, auch verabreicht, aber ja, das ist ein heftiges Kapitel der Rockgeschichte, aber trotzdem aber geile Songs geschrieben.
Total, und trotz so wenigen Alben und so wenig Output, so einen riesen Impact gehabt. Ja. Ich meine, Dave Grohl hat ja danach auch hat weitergemacht. Weitergemacht? Nach Nirvana. Ach so. Dave Grohl?
Ach so, ich stand gerade auf dem Schlauch. ja, aber nicht mit Nirvana,
nicht
genau.
Mit Nirvana, musikalisch ist der, würde ich sagen, derjenige, der noch am meisten präsent ist.
Ja, stimmt. Ja. Der hätte ja um ein Haar sogar für Tom Petty irgendwie Gitarre gespielt. Da erinnere ich mich an so eine Geschichte, aber da hat er gesagt, nee, du, ich mach mein eigenes Ding und hat die Foo Fighters ins Leben gerufen. Ja, Chris Novoselic, der ist ein paar Mal so ein bisschen negativ aufgefallen durch irgendwelche Schlagzeilen. Ich weiß nicht mehr, in welche Richtung es ging, aber ja. Dave Grohl hat sich echt gemacht so, und auch wenn der natürlich in letzter Zeit auch ein paar Negativ-Schlagzeilen gesammelt hat. Von wegen Fremdgehen, obwohl er Kinder und Frau hat und was weiß ich. Aber ja, ich meine, als Rockstar bestimmt schwierig, immer Nein zu sagen. Ich meine, man wüsste so gerne, wie sich das noch hätte weiterentwickeln können, wenn Kurt Cobain überlebt hätte.
Voll.
Und man wüsste so gerne, wie Dave Grohl heutzutage lächelnd mit Kurt Cobain in seinem Arm aussehen würde, wenn der noch am Leben wäre. Ich glaube, der hat auch wirklich lang daran geknabbert, auf jeden Fall. Beziehungsweise hat dann die Musik auch genutzt, um seinen Schmerz über den Verlust seines Freundes da wieder zu verarbeiten. Dann.
Verständlich, ja. Sehr, sehr tragisch, sehr traurig, aber schön.
Ein gigantisch,
das geht zumindest. Dass wir zumindest das an Musik haben,
ja,
was es eben gibt.
für mich Nirvana wirklich auch so krasse Jugenderinnerungen. Dieses Gefühl bei manchen Songs, da beamt es einen halt zurück auf die letzte Reihe im Bus und Liebeskummer in der 8B und was weiß ich. Ja, also das ist so, das ist heftig bei Nirvana. Ja, aber ein verdienter Platz 1, denke ich.
Ja, sehr verdienter Platz 1. Ich finde, an dem würde ich nichts rütteln.
Nee.
Haben sie mal gut gemacht.
Schon auch ein krasser Riffschmied gewesen halt, Kurt Cobain. Also wie der Gitarre spielen gelernt hat, mit 14 hat er, glaube ich, die erste Gitarre bekommen. Da hat er erstmal AC/DC gelernt, Back in Black. Also so eine ganz andere Stilrichtung. Und dann hat er, ja, ich weiß nicht, hat er irgendwann hat er entdeckt, ah, man kann Power Chords spielen. Ach cool, da kann ich ja das komplette Griffbrett bespielen. Und dann hat er nur noch damit rumgetüftelt und hat super krasse Riffs und Melodien. Also ich habe echt viele Lieblingssongs, auch von denen Lounge Act oder sowas finde ich mega. Die Basslinien auch sind auch sehr nice, muss man sagen. Und das Drumming von Dave Grohl sowieso. Genug über Nirvana gesprochen.
Gut.
Das war die Top 10 der größten Rockbands der 90er.
Yay!
Ja.
Genau, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr das mit uns auf diese Reise gegangen seid. Lasst uns gerne Meinungen da. Schreibt uns entweder in die Kommentare auf der Plattform, auf der ihr hört oder zuschaut. Welche Bands vermisst ihr? Wen hättet ihr wo ganz anders gesehen? Was für Top Tens können wir eventuell noch machen? Wie kannst du dein Namensgedächtnis verbessern?
Ja, auch das.
So.
Gedächtnistraining.
Tipps jederzeit
Ey, immerhin
willkommen.
lerne ich gerade Italienisch, okay? Da bin ich schon sehr stolz drauf,
Oh.
dass ich irgendwie pro Woche 100 neue Wörter lerne. Wahrscheinlich ist
100 neue
ja, ich
Wörter.
lösche wahrscheinlich alte Rockstar-Namen, die ich immer hatte. Und da kommen jetzt italienische
Da kommt.
Vokabeln rein, ja. Naja,
Auch
genau. Also her mit eurer Inspiration und her mit euren Fragen oder Ergänzungen. Also wir plappern halt immer drauf los. Heute war es ziemlich unvorbereitet. Aber ja, ich denke, wir haben alle irgendwie so ein emotionales, eine Bindung zu diesen Bands, die wirklich auch jeder kennt
schön.
und die bis heute jeden Tag im Radio laufen, auf Rock FM zum Beispiel. Oder auch
Das
im
wäre was.
90er-Stream, den man über unsere App oder über die Website
Stimmt,
auch.
wir haben einen sehr coolen 90er-Stream.
Da hört man einige dieser Bands, ja.
Ja. Kann man sich immer gut mal anhören. Deswegen ganz, ganz vielen Dank euch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Oder hören uns
Bis
in der nächsten
dahin,
Folge.
alle Gute.
Adieu.